Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist immer noch Chris Thieme und wir sind im zweiten Teil des Interviews mit Daniel Hörnes von KUKA. Und jetzt geht es so ein bisschen ums Thema Marketing. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Also jetzt sollte man auf jeden Fall nochmal dranbleiben, da gibt es nochmal einige Einblicke. Also viel Spaß dabei.
Ja, genau. Lass uns mal so ein Stück weit umschwenken. Wir haben ja aktuell, ich sag mal, so ein bisschen so eine Sondersituation, so möchte ich es einfach mal sagen. Klar, wir haben so Sommerloch, es gab es die letzten paar Jahre, gab es das eher weniger, also zumindest die letzten zwei, haben wir ja im Vorgespräch auch ein Stück weit gehabt. Aber wie ist das für dich? Du bist ja auch im Kontakt mit, gerade den Vertrieblern, den Außendienstlern. Die werden ja auch immer mal wieder berichten. Wie erlebst du denn aktuell so den Markt im, ich sage mal, ja, online, offline, so in dem Bereich?
Er sagt, du es mir. Also,
ja, warte, ich sag's dir. Sehr ruhig.
Ja, also, wie kann ich das formulieren? Ich finde es im Moment extrem nebulös. Ich glaube, das ist von der Begrifflichkeit her nicht ganz falsch. Fangen wir mal an mit dem Stichwort, was du gerade genannt hattest, Sommerloch. Gehen wir jetzt mal irgendwo 2021 in den Sommer rein. Da gab es nicht wirklich ein signifikantes Sommerloch. 2020 gab es genauso kein Sommerloch, weil wir natürlich irgendwie in dieser Corona-Boom-Phase unterwegs waren. 2019 gab es ein Sommerloch, was ja eigentlich relativ üblich war. 2018 gab es keins, davor gab es üblicherweise eins. Also haben wir jetzt ein Sommerloch? Ich kann es nicht beurteilen und ich kann es nicht beantworten. Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist das, was du gerade sagtest, die Frequenz im Handel ist gering. Oder aber ist es so, dass die Megathemen zum jetzigen Zeitpunkt eine Auswirkung haben? Sicherlich werden sie das in Teilen. Die Frage ist nur analytisch, auf welchen Markt und auf welche Küchenkategorie wirkt was. Die Megathemen sind, denke ich, alle bekannt. Die sehen wir jeden Tag in der Tagesschau und wir wissen ganz genau, dass das in der Summe häufig zusammenwirkt im Übrigen. Aber ich denke, im Kern bedeutet das oder ist das Resultat zu sehen im Konsumklimaindex und der ist einfach historisch niedrig. Aber wie ich das im Vorgespräch im Übrigen sagte, das ist diese nebulöse Phase, die schwierig ist zu greifen. Ich denke, in der Summe tun sich Unternehmen gut daran, zum jetzigen Zeitpunkt an dieser Stelle extrem analytisch vorzugehen und zu überlegen, welche Bereiche denn tatsächlich von was betroffen sind. Also ja, natürlich werden weniger Küchen verkauft, weil ich gegebenenfalls in einem Einstiegssegment mit einem Kunden zu tun habe, der ganz andere Sorgen und Nöte zum jetzigen Zeitpunkt verständlicherweise hat, als sich eine neue Küche zu kaufen. Es sei denn, er muss, weil er beispielsweise umzieht. Auf der anderen Seite wirkt aber natürlich Inflation nicht nur auf steigende Preise, die im täglichen wirken wie Supermarktkasse, Tankstelle, Gas, Strom, was auch immer, sondern auf der anderen Seite wirkt es eben auch kaufkraftschmälernd. Und das ist was in einem so reichen Land wie Deutschland gegebenenfalls zumindest mal im gehobeneren Segment auch dazu führen kann, dass der Kunde sagt, naja gut, schlussendlich das Geld wird in der Wertigkeit aktuell nicht mehr und ich kaufe mir jetzt die neue Küche. Was ich von Beginn an der Corona-Zeit gesagt habe, ist, dass wir ein so tolles Produkt alle vertreiben, nämlich Küche, was uns in der Dynamik, wie wir sie jetzt innerhalb der letzten 2,5 Jahre gesehen haben, wahrscheinlich auch über viele weitere Jahre tragen wird. Denn im Kern ist es ein Nachbarschaftseffekt. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie mit der Solaranlage. Also ich weiß nicht, ob deine Nachbarn zum jetzigen Zeitpunkt eine Solaranlage gekauft haben. Bei uns haben einige. Und auf einmal kommt immer der Nächste. Ja, immer der Nächste kommt mit einer Solaranlage. Und nichts anderes ist das bei dem Thema Küche. Da hat vor 2 Jahren der Nachbar und dann hat vielleicht letztes Jahr der andere Nachbar. Und dann hat man vielleicht diesen Effekt, dass das Geld wird nicht mehr wert. Und man zieht dann eben ein Investment, was man gegebenenfalls irgendwie erst in 2, 3, 4, 5 Jahren machen wollte, nach vorne. Es kann auch bedeuten, dass der ein oder andere sagt, mit ähnlich bleibenden Immobilienpreisen, aber höheren Zinsen, der neue Wunsch nach einer Immobilie, der wird zurückgestellt, aber man macht sich das Eigenheim weiter schön. Wir haben zu Beginn der Corona-Phase über Cocooning gesprochen und das ist ja das zweite Mal im Grunde genommen innerhalb der letzten, 15 Jahre oder sowas gewesen. Es gab ja schon mal so einen Trend. Auch das wird nicht direkt passé sein. Das heißt, im Kern, bei all den Ausführungen, die ich mache, man kann das sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung betrachten. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt den Markt sehr, sehr schwierig einschätzen und ich hoffe, dass Mitte September, Ende September wir eine gewisse Klarheit darüber bekommen, wie sich dieser Markt entwickeln wird. Für uns, genauso wie für jeden anderen Hersteller auch, wir erleben aktuell diese geringere Frequenz noch nicht, weil wir natürlich immer nachgelagert sind. Hm. Aber wir werden sie erleben zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, und da spielt sicherlich dann das Quartal 4 die signifikante Rolle. Und deswegen hoffe ich auf die Messe, weil ich denke, bei der Messe merkt man einfach auch, wie ist so die Stimmung bei jedem Einzelnen. Ja, sind das Momente, wo man in Augen guckt, die sich große Sorgen machen, oder sind das Momente, wo man vielleicht so ein Stück weit Licht am Ende des Tunnels erkennt?
Ja, ist ja eine rein logische Sache, sage ich mal, am Ende. Jetzt werden mal 4 Wochen keine Küchen verkauft. Das fällt natürlich jetzt die nächsten, den nächsten Monat, die nächsten 2 Monate, die nächsten 3 Monate nicht auf. Aber irgendwann kommt dann diese Lücke, die sich halt dann auch nicht, schließen lässt als solches, weil halt dieser Monat fehlt. Ja, außer man hat halt ein bisschen vorgearbeitet, was die meisten ja glücklicherweise haben, aber es wird halt irgendwann dieser Einbruch zumindest in einem gewissen Wochenabschnitt vielleicht kommen.
Ja, Chris, ich sehe es ähnlich. Am Tagesende, glaube ich, muss man klar sagen, die Branche, die hatte enorm viel zu tun. Also wir hatten schon vor Corona, hatten wir, denke ich, tolle Küchenjahre, Jahr auf Jahr. Und wahrscheinlich sind die Händler im Normalfall irgendwie mit 100% Auslastung in die Corona-Phase reingerutscht. Dann kam Corona obendrauf und dann haben sie 20% mehr gemacht. Das ist ja auch ein Stressfaktor, muss man fairerweise sagen. Dann kommen diese ganzen Hürden mit oder ganzen Herausforderungen mit Lieferengpässen dazu. Das heißt also, auch da ist nochmal ein extra Stressfaktor, den man ja auch wieder in Prozent irgendwie ausdrücken könnte. Ich mache es jetzt nicht. Aber da ist der ein oder andere vielleicht auch tatsächlich mal froh, dass zu einem gewissen Zeitpunkt man auch mal durchschnaufen kann, weil man eben vorher ein gutes Geschäft gemacht hat. Ja. Im Fachmarktbereich oder in der Großfläche oder auf der Großfläche, ich denke, da ist es dann doch irgendwo an der einen oder anderen Stelle eklatant spürbar. Und insbesondere natürlich auch deshalb, weil den Planern einfach Küchen wegfallen. Ja, also ja. Das ist schon eine, wie gesagt, ist eine nebulöse Phase und ich kann es im Moment noch nicht so ganz einschätzen, aber ich gucke da jetzt nicht schwarz in die Zukunft, sondern ich gucke da sehr analytisch. Wir als Unternehmen, wir haben im Juni, war es glaube ich, Mitte Juni, haben wir wir haben immer sehr konzentriert gearbeitet, aber an der Stelle haben wir dann einfach nochmal so die extra Konzentration rausgepackt, weil wir gesagt haben, wir wollen aus dieser nebulösen Phase einfach stärker rausgehen, als wir reingegangen sind. Das ist ein Kraftakt für die komplette Organisation. Wir versuchen, einen sauberen Job zu machen auf allen Ebenen und uns damit im Grunde genommen eben auch als Partner weiterhin relevanter zu machen. Hm. Und spielen natürlich auch Megathemen. Ja? Also ich sag mal, bei all diesen, ich sag mal, negativ behafteten Themen gibt es natürlich auch Chancen. Ja? Also ich meine, ganz ehrlich, wir haben ein super nachhaltiges Produkt. Das Thema Nachhaltigkeit in allen Belangen spielt bei uns beginnend mit dem Entwicklungsprozess schon eine signifikante Rolle. Also das kann auch Chancen alles mit sich bringen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also im Endeffekt ist es ja, ich sage mal, das, was man auch so von den Unternehmen hört, Frequenz ging runter, aber trotz dessen sind sie in diesem Jahr noch im Plus bei den meisten Unternehmen. Ja, also von daher.
Ja, genau. Ich meine, Küche ist ja immer ein sehr, sagen wir mal, nicht negativ gemeint, aber träges Gewerk. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Mitnahmeküche hat, sondern schlussendlich hat es häufig was mit einer Planung zu tun von einem Haus oder von einer Wohnung oder so und schlussendlich das, was dann irgendwie verkauft wird, wird irgendwie 9 Monate später geliefert. Deswegen ist das erstmal klar, ne? Weil vor 9 Monaten war die Welt noch vollkommen normal und vor 6 war es de facto, wenn er ausgestrahlt wird, nicht vor gut 6. Aber da war es auch noch irgendwie, war es auch irgendwie noch alles irgendwie ein bisschen anders. Und insofern, ich denke, man muss es so nehmen, wie es kommt. Und schlussendlich als Unternehmen versuchen wir einfach das Beste daraus zu machen und gehen da sehr konzentriert rein und durch und hoffentlich dann gestärkter wieder raus.
Ja, wir dürfen gespannt sein auf jeden Fall, was nach der Area 30, wenn es dann so, sage ich mal, in den Herbst reingeht, passiert. Da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt, wie das dann dementsprechend aussieht. Kannst du, also du bist ja auch in Kontakt mit Händlern und es gibt ja auch immer den Händler, der super viel verkauft, auch von euren Coca-Wasser hin oder von den Cocas als solches. Aber es gibt ja auch wahrscheinlich Händler, die verkaufen weniger bis vielleicht gar keine davon. Kannst du vielleicht irgendwo einordnen, warum das so ist? Warum es Händler gibt, die super viel, ich sage mal, an die Kunden mitgeben und Händler, die weniger davon verkaufen?
Ja, gute Frage und sehr, glaube ich, vielschichtig zu beantworten. Also zuallererst, wir haben unsere Hausaufgaben zu machen. Ne? Also ich sage mal, neben der Akquise eines Händlers müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Platzierung sauber ist, die Visibilität am POS händlerspezifisch optimal. Also heißt, idealerweise stellen wir alles das auf, inklusive Bewegbild, was wir haben. Jetzt haben wir allerdings natürlich auch den einen oder anderen Händler, der ein sehr, sehr striktes POS-Konzept hat. Im Übrigen klein, mittel, groß, also einmal durchweg, was es dann manchmal nicht einfacher macht. Es muss eine Schulung stattfinden, es muss eine zweite Schulung stattfinden. Wir müssen die Leute irgendwo ein Stück weit von dem Konzept überzeugen und abholen. Also erstmal, das ist unsere Hausaufgabe in einem allerersten Schritt. Und ich glaube, das, was ein ganz essentieller Punkt ist, ist das, was ich vorhin schon mal erwähnte, dass verstanden wird aus der Schulung heraus, dass der Coca bitte nicht geplant wird wie ein Wasserhahn. Und so war es mal. Ja, ein Wasserhahn im Planungsprozess, es gibt sicherlich immer Ausnahmen, aber hat üblicherweise in der Vergangenheit exakt null Rolle gespielt. Und ich habe im Übrigen immer böse formuliert, er wird nach dem Müll geplant und eigentlich ist das so ein bisschen die Wertigkeit. Und das ist so schade, beziehungsweise ich meine persönlich auch, das ist heute falsch, weil heute hast du offene Küchen, anders als es früher war. Wir waren lange Zeit die Weltmeister in Eckspülen. Das heißt also, die geschlossene Küche mit der Eckspüle und dann einer Armatur, das ist natürlich was, was im Zweifel überhaupt nicht aufgefallen ist.
Und dann im separaten Raum, nicht groß. Also das war ja der übliche Küchenaufbau
richtig,
damals.
Genau. Und heute hast du den Lebensraum, der einfach offen gestaltet ist. Und ich denke, es ist ein Stück weit normal, dass das, was rausragt, dementsprechend auch eine gewisse Wertigkeit bekommen muss. Also grundsätzlich sollte ein Wasserhahn in der Wertigkeit steigen. Aber es sollte eben auch so verkauft werden, wie der Nutzen ist. Und der Nutzen bei uns ist so groß. Und ich sage immer wieder, jedem Einzelnen, im Kern ist es das Einbaugerät, was jeder Kunde am häufigsten verwendet im Küchenalltag. Es gibt kein zweites definitiv Einbaugerät, Klammer auf, Klammer zu, außer der Kühlschrank, weil der kühlt halt immer, das häufiger verwendet wird. Also wüsste ich nicht, weshalb im Planungsprozess ein solches multifunktionales Einbaugerät das Gerät ist, was als letztes angesprochen wird. Was ja wiederum budgetmäßig zum Problem führt. Du hast vorhin davon gesprochen, wer unser Wettbewerb ist. Und ich habe die Frage, die kriege ich natürlich sehr häufig und im Grunde genommen, ohne arrogant zu wirken, die Frage beantworte ich üblicherweise eigentlich immer mit das Budget. Denn im Kern geht es ja darum, dass der Kunde eine Summe X ausgeben möchte und wir Teil dieser Summe X sein möchten. Und wenn du uns als Planer ansprichst, hinterm Müll als letzte Position, so wie es eben dann auch in der Vergangenheit häufig gemacht wurde. Ich glaube, es wird jetzt heute ein bisschen weniger gemacht, aber es wird immer noch häufig genug gemacht. Dann brauchst du dich natürlich nicht wundern, dass in diesem Moment der Kunde nicht mehr sagt, danke, ich habe hier jetzt noch irgendwo einen weiteren vierstelligen Betrag auf der Uhr, obwohl er ja eigentlich weiß, dass er schon übers Budget hinausgeschossen ist. Also wir haben das versucht, entsprechend bei den Einbaugeräten dann auch berücksichtigt zu werden. Ich denke, es kommt eine Fairness, muss verstanden werden. Also wir wollen nicht die Streichposition Nummer eins sein. Wir erwarten nicht, dass jeder Kunde ein Coca-Kunde wird. Aber schlussendlich soll doch der Kunde frei entscheiden. Und da habe ich eine ganz klare Meinung. Denn sagen wir mal, unsere Meinung ist, dass du ab 10.000 Euro einen Coca planen könntest. Das muss dann nicht die Vollausstattung sein. Das ist dann vielleicht auch nicht in Schwarz, sondern in Chrom. Aber im Kern ist das möglich, ein solches System zu planen. Gib doch dem Kunden die freie Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt sein eigenes persönliches Highlight bei 10.000 Euro zu wählen. Es muss doch nicht der Backofen mit 400 Funktionen sein. Es kann doch auch eben ein Wasserhahn sein, der jeden Tag mehrfach den Endkunden beglückt. Also insofern hat das sehr viel mit dem Stellenwert einer Armatur zu tun und mit dem Planungsprozess, der beeinflusst sein sollte. Irgendwann, und das erleben wir immer wieder, manchmal früher, manchmal später, ist der Schalter umgelegt. Warum? Naja, weil es dem Verkäufer oder dem Planer einfacher fällt, weil er weiß um die Antworten, weil er einfach auch so seine eigene Argumentation aufgebaut hat. Also es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, habe ich gelernt und werde ich nie wieder verlernen. Und dann weiß der diesen Weg. Zum anderen glaube ich, dass wir in einem Land leben, wo eher mehr geschimpft als gelobt wird. Aber je größer die kritische Masse ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Kunde eben dann auch sagt, pass mal auf, ein super wichtiges oder vielleicht sogar wichtigstes Element in der Küche ist der Cooker.
Hm.
Hast du das zweimal als Planer gehört, dann fragst du dich irgendwann, ob du und was du richtig machst. Und ich glaube, darum geht's ja. Wenn man sich den Planungsprozess anguckt, heute spielt eine ganz, ganz große Rolle, meiner Meinung nach, eine der wichtigsten, die persönliche Verbindung zwischen Planer und Endkunde, mit einer anständigen Planung logischerweise, aber das muss funktionieren. Es ist weniger die Möbelmarke, als sie vielleicht noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren die Rolle gespielt hat. Es ist aber mehr dann wieder die Ausstattung. Aber bei der Ausstattung geht es ja nicht um das klassische The More the Better Prinzip, sondern im Zweifel geht es ja bei einem begrenzten Budget um die ideale und optimale Ausnutzung der Mehrwerte, die du dir als Endkunde mit mehr Preisen eingekauft hast.
Hm.
Es macht den Kunden nicht signifikant glücklicher zu wissen, dass er von 400 Backofenfunktionen 397 nicht benötigt.
Ich nutze eine Backofenfunktion in der Regel.
So. Ab einem gewissen Budget, und da wirst du mir sicherlich oder werden mir wahrscheinlich auch viele Zuhörer recht geben, da geht es dann nicht mehr darum, ob du jetzt deine Funktion mehr oder weniger. Schlussendlich ist der Backofen sowieso dann die höchste Ausbaustufe von den Kollegen links oder rechts, oder ist ja auch wurscht, jetzt ohne Marken zu nennen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber wenn man jetzt eben über dieses, ich sag mal, über das definierte Budget redet, ne? Also nicht im Sinne von macht mir die Küche so toll, wie sie geht, sondern das definierte Budget, dann geht es um Nutzen.
Ja.
Und da haben wir so viel Nutzen, dass der Kunde einfach hellauf begeistert ist, der bildet eine Verbindung zur Marke und ist ein absolut begeisterter Fan.
Ist auch jeder, den ich kenne, ja, der jemals einen Cooker hatte, gesehen hat bei irgendjemand, ist danach Fan von dem Ding.
Ja, das ist wahr. Und ich möchte noch einen Zusatz, was mir wirklich wichtig ist. Ne? Wir haben ja 2018 haben wir ja den Kochendwasserhahn zum Wasserhahn, der alles kann, werden lassen.
Ja.
Mit der Ergänzung des Cubes. Und natürlich haben wir auch dadurch Händler gewonnen, die vorher noch nicht Cooker-Kunde waren. Das heißt also, die haben diesen Mehrwert des Kochen, dieser Kochen-Wasser-Funktion, die du wirklich, die musst du erleben, die musst du, dann hast du das geschnallt. Aber die haben das deshalb nicht gemacht, weil sie anscheinend irgendwie nicht überzeugt waren von der Kochen-Wasser-Funktion.
Ja.
Wenn du die heute fragst, warum habt ihr das damals gemacht? Wenn sie ehrlich sind, dann sagen sie, naja, weil ihr den Cube gebracht habt. Und wenn du denen allerdings die Kochen-Wasser-Funktion wegnehmen würdest, dann würden die sagen, sorry, aber auf keinen Fall. Ich habe das verstanden, dass da sprudeln ist und still ist und gekühlt und was weiß ich alles. Das ist alles total erfrischend und super. Aber der Hammer ist das, was ich jeden Tag erlebe, wenn ich die Kochen-Wasser-Funktion im Einsatz habe.
Ich kaufe mir auch gleich ein Ding, glaube ich.
Ja, absolut. Ja, weiß ja, cooker.de, Info, Telefonnummer und so weiter.
Wir sehen uns auf der Area 30.
Ja, das stimmt.
Jetzt kannst du kurz mal deine Glaskugel rausholen und kannst du eine Prognose abgeben, was du denkst, wie sich der Markt entwickeln wird. Hast du eine Idee? Hast du eine grobe Prognose, wo du sagst, jetzt, wir müssen auch nicht jetzt über morgen oder nächstes Jahr reden, sondern vielleicht in den nächsten Jahren?
Meinst du der Küchenmarkt oder meinst du spezifisch jetzt unsere Produktkategorie?
Ich sag einfach mal generell den Küchenmarkt.
Ja.
Weil ich glaube mal, bei euch wird es ja einen Plan geben, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Klar. Ja, also du hast den Begriff Glaskugel gerade verwendet und ich glaube, das ist einfach mal genau die Situation. Ich glaube, den Küchenmarkt aktuell einzuschätzen, ist wahnsinnig schwierig. Wir haben einen Megamarkt im Volumen. Ich gehe schon davon aus, dass wir einen Einschnitt bekommen werden in der Anzahl der Küchen. Wie gesagt, insbesondere denke ich im Einstiegssegment. Also ich glaube, da werden sich viele sehr schwer tun, Küchen weiterhin zu veräußern. Im gehobenen Segment sehe ich es nicht. Ich glaube, da wird es weitergehen. So wie ich das vorhin formulierte, ich glaube, das ist dann am Tagesende macht das dann auch irgendwo nicht den großen Unterschied. Vielleicht ist da mehr der Wunsch, ich kaufe es mir jetzt, weil eben ne, Geldentwertung, also ne, nicht Supermarktkasse, sondern eben Geld auf dem Konto und das wird weniger, führt zu weniger Kaufkraft. Mittleres Segment ist ein spannendes und ich glaube, es reicht auch gar nicht mehr zu sagen Mittel, sondern am Tagesende muss man wahrscheinlich sagen unteres, mittleres und oberes mittleres, weil ich finde schon, dass wenn du jetzt dir den Durchschnitt anguckst und gehst mal in den unteren Segment, also unteres, mittleres Segment rein, dass das schon auch eine angespannte Situation ist. Ja, also da, wo die Küche irgendwie, keine Ahnung, 9.000 oder 10.000 Euro gekostet hat, die kostet heute realistisch wahrscheinlich irgendwo 15% mehr. Ja. Oder andersrum, du hast 15% weniger Ausstattung, also das kannst du ja irgendwie so sehen und drehen und wenden, wie du möchtest. Das Ganze gepaart mit höheren Baukosten, höheren Zinsen, je nach Vertrag von einem Bauträger, irgendwie Nachfinanzierung und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch ein Segment, was, glaube ich, schwierig wird. Und dann ab Mittel, ja, ich denke, da spielt dann irgendwann Nachbarschaftseffekt und so weiter und so fort. Aber in der Summe für uns jetzt betrachtet, ich denke, wir haben ein Produkt, was in die Zeit passt. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Nachhaltigkeitsthemen, die wir aufgegriffen haben, also wo wir natürlich auch noch viel lernen und auch viel kommunizieren, also viel besser auch noch kommunizieren müssen, wo wir wahrscheinlich immer unterproportional verlieren und überproportional gewinnen könnten. Ja, und daran arbeiten wir. Aber es ist eine Glaskugel, Chris. Ich kann es dir aktuell nicht genau sagen.
Das ist ja auch so war ja die Frage auch gestellt. Ja, ja. Also, da hat ja auch jeder, sag ich mal, so ein bisschen eine ähnliche Meinung. Also jeder, der in dem Markt unterwegs ist, hat da eine ähnliche Meinung, witzigerweise, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Aber wir können da natürlich nichts Genaues sagen. Lass uns mal noch zum Schluss noch mal zum Thema Marketing umschwenken. Das hattest du vorhin schon kurz angeschnitten, gerade, dass ihr auch super viele Videos, Bilder, also alles, was ihr so an Mediamaterial habt, ist ja wirklich umfangreich. Ihr selbst macht ja auch viel Online-Marketing. Ich sehe ja auch die Werbeanzeigen ständig. Ihr habt eine hochmoderne Webseite. Ist so ein Thema, also das Online-Marketing-Thema ist doch für euch eigentlich gar nicht wegzudenken, oder?
Nein, also Online-Marketing, also ich meine, du siehst die Anzeigen, also es funktioniert ja, ne? Retargeting funktioniert und jetzt hast du vorhin schon gesagt, jetzt kaufst du dir vielleicht selber so ein Ding, also insofern hat das ja schon funktioniert. Nein, Scherz beiseite, Online-Marketing ist in den letzten Jahren natürlich super wichtig geworden und ja, ist gesetzt so, also ich sag mal, schlussendlich, man kann viel erzeugen, Bewegtbild ist, haben wir eingangs schon gesagt, super wichtig. Was aber nicht heißt, dass PR nicht wichtig ist. Ja, also das möchte ich auch dazu sagen. Am Tagesende haben wir natürlich auch irgendwie super Verbindungen zu Journalisten und sind natürlich auch total froh, wenn wir einfach auch die Fläche bekommen, wo wir dann einfach auch nochmal mehr erklärt bekommen, weil online natürlich auch immer, ich sag mal, den Nachteil hat, im Zweifel die ein oder andere geringere Verweildauer zu erzeugen.
Aufmerksamkeitsspanne ist halt gering.
So, richtig, genau. Aufmerksamkeitsspanne ist ein Überfluss an Informationen. Also schlussendlich ist es aber für uns ein ganz wichtiges Element in den Bereichen. Es gibt aber für alles so seine Zeit. Also das muss man auch sagen. Ne? Also jetzt ist online natürlich in den letzten Jahren viel wichtiger geworden. Aber wenn ich jetzt mal den Schwenk mache zum Thema TV, wir haben im Grunde genommen von Beginn an hat mich dieses Thema TV bewegt. Und ganz am Anfang hatten wir mal eine ganz nette Kooperation mit einem ganz nettes Product Placement. Schlussendlich hat das aber zu nichts geführt. Dann haben wir mal irgendwie 2015 haben wir mal einen kleinen TV-Flight gemacht. Lustigerweise zum damaligen Zeitpunkt Reaktion auf der Internetseite top. Also ne, wir hatten Traffic, die Leute waren lange da. Also wir haben immer eine sehr lange Verweildauer auf unserer Internetseite. Aber messbarer Erfolg schwierig. Ist natürlich auch da, ne, so ein träges Ding. Also am Tagesende, wenn du jetzt da irgendwie was verkaufst und es dann irgendwie, keine Ahnung, 9 Monate später bestellt wird, dann sagst du jetzt nicht automatisch, das war irgendwie dieser Versuch. Aber ehrlich gesagt haben wir es dann auch versucht auszuwerten. Das, was wir im Grunde genommen feststellen mussten, ist, dass wir zum damaligen Zeitpunkt, also 2015, eigentlich noch ein bisschen zu früh waren. Denn wir hatten zu viele Händler, die einfach zu wenig Wissen hatten. Und das ist eine Selbstkritik. Das ist nicht dass wir oder ich da mit dem Finger auf Händler drauf zeige, sondern am Tagesende war das einfach noch eine sehr frühe Phase und wir mussten noch weiter schulen. Und dann haben wir ja Ende 2017 das erste Mal einen großen Flight gemacht und seit Anfang 2018 jedes Jahr immer zweimal 2 Monate, also immer Januar, Februar und immer September, Oktober. Und mittlerweile funktioniert es. Ne? 63% der Zielgruppe kennt uns mittlerweile. Also das ist schon, ist auch immer das, was wir den Küchenplanern natürlich sagen. Ne? Eigentlich ist es im Grunde genommen eher üblich, heute eine Frage zu stellen. Und ich sage im Übrigen immer, sollen nach dem Backofen sollen sie fragen, Armatur mit oder ohne kochend Wasser funktionieren und dann passiert was. Ja, ist eine ganz total natürliche Frage und der Kunde sagt, habe ich schon mal gesehen, ist das Cooker oder habe ich noch nicht gesehen oder braucht man das oder gibt es da doch mit Sprudel? Also auf jeden Fall kommt man sehr natürlich in so ein Gespräch rein, mit dem Ergebnis, dass man aber eben aufbauen kann auf die Bekanntheit und auch auf das Grundinteresse, denn tatsächlich sagen mittlerweile 43% der Befragten, dass sie sich ein solches System oder dass sie ein solches System beim Kauf einer nächsten Küche in Erwägung ziehen würden. Natürlich musst du dann da wieder runterrechnen, ne, passt das vom Budget her, der nächste steigt, also ne, lange Rede, kurz, ist am Tagesende Statistik, aber es untermauert eben dieses Grundinteresse an dieser Produktkategorie.
Ja, ja. Du hattest das Thema Retargeting angesprochen, möchte ich kurz nochmal drauf reingrätschen, für den, der vielleicht nicht weiß, was das ist. Im Prinzip ist es ja eine Nachverfolgung der Zielgruppe, die irgendwo in Interaktion mit euch war, sei es, sie waren auf eurer Webseite, waren auf eurer Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Also im Prinzip das, was passiert, wenn man jetzt bei Amazon oder Ähnlichem auch drauf ist, sich einen Schuh anguckt und dann bekommt man den Schuh überall ausgestrahlt. So ist es bei euch auch, dass ich bei euch auf die Webseite komme und dann auf den sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook etc., dann eure Produkte oder zumindest euren Imagefilm, eure Mediadaten ausgestrahlt bekomme, nochmal gesondert. Das ist im Prinzip Retargeting, so dass wir da die Hörer auch nochmal abholen, die vielleicht nicht ganz wissen, worüber wir hier in unserem Fachjargon immer sprechen.
Ja, vollkommen richtig.
Du hattest ja gesagt, dass ihr gerade auch im, da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, im Außendienst auch aufgerüstet habt, auch da deutlich mehr Leute mittlerweile auch unterwegs sind. Wie ist da euer Geschäft gerade? Seid ihr mehr offline bei den Unternehmen? Macht ihr viel online mit denen? Produktpräsentationen oder wie ist da eure Aufstellung aktuell?
Ja, also tatsächlich sind wir so ein bisschen back to normal. so kann man es vielleicht formulieren. Also der Online-Bereich jetzt auf Außendienst Ebene ist relativ gering geworden, muss man fairerweise sagen. Also wir haben schnell umgeschaltet damals. Also wir waren ein Unternehmen, was tatsächlich auch Teams nicht in der Verwendung hat zu Beginn der Corona-Phase und hatten es dann, ich glaube, 3 Tage oder sowas später oder sowas war es dann live. Also wir haben da extrem schnell irgendwie umgerüstet und wir haben es auch wirklich gut gespielt. Aber heute ist der Wunsch wieder da, auch offline beim Kunden zu sein. Und insofern ist die Außendienstarbeit ganz klar heute offline. Ich muss sagen, für meinen Teil, da ist... Das hat einen sehr positiven Schub gegeben online. Das heißt also, ich habe mittlerweile sehr viele Online-Termine, auch weiterhin sehr viele Online-Termine, weil es natürlich auch total effizient ist für beide Seiten. Ja, also schon alleine das Thema Reisezeit wird einfach reduziert und das ist gut. Ja, weil die Themen ja auch nicht weniger werden. Also das muss man ja, alle haben ja irgendwie mehr Themen auf der Pfanne zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ja einfach eine sehr stressige und intensive Zeit.
Definitiv. Also wir haben das auch ganz, ganz krass gemerkt. Also wenn wir sind 2019 roundabout in der Branche unterwegs, und wenn wir dann damals gesagt haben, hey, wir würden es gerne per Zoom machen oder per Videokonferenz, dann war das bei den meisten so, was ist das? Haben wir ja nicht, haben wir noch nie gemacht. Ja, das hat sich halt in dieser Corona-Zeit komplett umgeschwenkt, sodass es ja wirklich gerade am Anfang einfach nirgendwo Mikrofone, Headsets oder Webcams gab. Ja, also das war schon krass zu sehen. Die Corona-Zeit hatte ja auch sein Gutes, gerade in diesem Digitalisierungsprozess für die Unternehmen, weil sie dann halt mussten, woran sie vorher gesagt haben, na ja, das können wir später mal machen. Das musste auf einmal sein. Von daher sehe ich da einfach mal den positiven Aspekt, neben anderen, die negativ waren, okay, aber da kann man den positiven Aspekt für die Firma nehmen, dass es da halt einfach so einen Schub gegeben hat, dass die Firmen halt einfach mal in die Digitalisierung mussten.
Genau, also ich verstehe genau, was du meinst, und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie ihr euch da gefühlt habt 2019 als sehr digitales Unternehmen. Ich glaube zu wissen, wovon du redest. Und schön, dass wir da einen Schritt gemacht haben. Ja. Alle zusammen.
Ja, absolut, absolut. Ja. Ich würde zum Ende jetzt einfach nochmal 10 schnelle Fragen stellen.
Ja.
Einfach gibst mir einfach eine schnelle Antwort ohne großartige Begründung, und dann kommen wir auch schon zum Schluss.
Aber kann ich hier auch skippen oder?
Nee.
Okay, gut, alles klar. Gut, verstanden.
Erste Frage, voll simpel, eher Kaffee oder eher Team Tee?
Tee.
Echt?
Ja.
Weil ihr auch einen Heißwasserhahn habt.
Nee, tatsächlich, also um zur Erklärung, es gibt viel schlechten Kaffee.
Das stimmt.
Das mag ich nicht so sehr, und ich finde, Tee schmeckt mir persönlich sehr gut. Ich habe auch nichts gegen eine sehr gute Kaffeetasse, Tasse Kaffee. Aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt dann, und das wirst du selber auch kennen aus deinem beruflichen Vertriebsjob, es gibt eben sehr viel schlechten Kaffee. Und
das stimmt, bei Tee macht man nichts falsch.
Den brauche ich nicht.
Ja. Bei Tee kann man in der Regel nicht so viel falsch machen. Bist du eher der Hunde- oder Katzenmensch?
Auf keinen Fall Katze.
Hast du einen Hund?
Nee, auch nicht. Okay. Also dafür habe ich die Zeit nicht. Also insofern weder noch, aber ich fühle mich eher einem Hund zugezogen oder hingezogen als einer Katze.
Ja, sehr gut.
Der ein oder andere der Zuhörerschaft wird wahrscheinlich jetzt ein wenig schmunzeln und sagen, da gibt es eine Geschichte zu. Aber schlussendlich bleibe ich bei Hund, wenn ich eine Entscheidung treffen muss.
Sehr gut, sehr gut. Wenn du dich, ich sag mal, jetzt ein bisschen mit einem Thema auseinandersetzt oder persönlich einfach sagst, das Thema interessiert mich oder einfach nur mal abschalten willst. Eher so das Thema über ein Buch, ein Hörbuch oder ein E-Book?
Also E-Book nicht.
Okay.
Und Buch und Hörbuch kommt wirklich darauf an, muss ich fairerweise sagen. Also Buch ist prima, aber Hörbuch ist natürlich auch was im Auto einfach super funktioniert. Ne? Und
ja.
Insofern, tatsächlich beides.
Ja, ja, also ist bei mir auch. E-Book ist auch so überhaupt
online nicht wie offline.
Ja. Corona-Zeit, ne? Thema Homeoffice, lieber im Homeoffice oder lieber im Büro? Da wurde gerade
auf jeden Fall Büro. Ja, also auf jeden Fall Büro. Ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich irgendwie einen Tag oder sowas vom Homeoffice gearbeitet. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber schlussendlich ist es einfach, ich mag es hier im Büro, und schlussendlich ist es natürlich auch eine Mannschaft, und ich arbeite gerne mit der Mannschaft zusammen, und insofern ganz klar Büro, ganz klar.
Ja,
Bin ich aber auch sehr konservativ, Klammer auf, Klammer zu. Ich sollte vielleicht den einen oder anderen Tag irgendwie auch mal extra im Homeoffice machen, weil es immer sehr effiziente Tage sind, das muss ich dazu sagen. Aber Büro ist mir schon lieber.
Wenn du shoppen gehst, jetzt gehen wir mal weg von Küche, sondern einfach so, du brauchst einen neuen Anzug, du brauchst ein neues Hemd, eher online oder offline?
Also bei Klamotten eher offline. Jetzt hast du ja zwei, jetzt hast du ja ein Beispiel oder zwei Beispiele genannt, die klamottenbezogen sind. Ansonsten auch viel online. Was einfach wirklich, es geht einfach nur um Zeit und Weißt du selber, in die Stadt zu fahren, Parkplatz zu suchen und so weiter und so fort. Für was du eh kaufen möchtest, schlussendlich klickst du einmal irgendwie auf den Button und bist fertig. Das kommt am nächsten Tag und ist halt sehr effizient. Ja, aber Klamotten gerne offline.
Ja, es ist bei mir genauso. Im Endeffekt kommt so, sag ich mal, so ein Stück weit auch drauf an, was für Klamotten. So, wenn es um Anzug geht oder Hemd, dann eher offline, wenn es in einem T-Shirt oder ein paar Schuhe sind.
Ja, auch das stimmt. Warenkorb und feuerfrei. Genau. Ja, wobei auch ich musste gerade tatsächlich drüber nachdenken, weil am Tagesende, also online Anzug, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich wüsste gar nicht, wie es geht. Bei den Hemden, irgendwann hat man ja witzigerweise auch seine Hemdenmarke. Und ist ja dann auch relativ einfach, ne? Aber gut.
Ich hatte aber auch schon das Problem, dass ich das gleiche Hemd in der gleichen Größe bestellt habe und das war voll anders.
Okay. Also
daher ist das auch nicht so einfach, deswegen habe ich das ganz schnell wieder verworfen, die online zu bestellen. Okay. Produktpräsentation online oder lieber offline vor Ort?
Offline.
Ist auch für mich eine deutlich bessere Variante. Für dich als Privatnutzer eher Facebook oder eher Instagram?
Tatsächlich als Privatnutzer bin ich total unsocial media unterwegs. Also ich würde die Frage jetzt tatsächlich shiften eher zu geschäftlich und da ist es Instagram.
Wir
machen zwar viel auf Facebook, merken aber, dass da einfach auch ein Shift stattfindet. Kannst du sagen, irgendwie von Monat zu Monat. Und Instagram macht den besseren Eindruck an der Stelle.
Zum ja, absolut.
Also aber privat bin ich da wirklich nicht aktiv. Ja, also
es hat sich extrem gewandelt in der Corona-Zeit. Thema Facebook, Thema Instagram. Also es haben sich super viele, das ist das, was ich gerade mitgekriegt habe. A, haben sich super viele Unternehmen angemeldet bei Instagram in der Zeit. Und B, kamen auch super viele von den Unternehmen, die Geschäftsführer dann zu Instagram. Privat. Ja. Das haben wir ganz krass beobachtet.
Also ist das jetzt der Appell von dir an mich, dass ich mich jetzt bei Instagram auch privat anmelde?
Kommt drauf an, ist ja immer so ein Lustthema. Will man das haben oder will man es nicht haben?
Ja, das
also ich glaube, da sollte man sich in keine Richtung drängen lassen. Wenn man darauf sowieso keine Lust hat, dann lässt man es halt sein.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es immer mit Lust zu tun, manchmal hat es auch mit Zeit zu tun. Ne? Sind halt auch, ich glaube, man muss halt manchmal irgendwo gucken, was sind so die Zeitfresser im Leben. Und
das ist definitiv Social Media.
würde ich persönlich habe ich diese Meinung noch. Ja, genau.
Bei euch das Thema Marketing, Inhouse oder habt ihr eine externe Agentur?
Inhouse,
alles Inhouse abgebildet.
Genau. Wie
viele Mitarbeiter habt ihr Marketing?
Lass mich kurz überlegen. 18, 19. Also natürlich arbeiten wir auch mit Agenturen. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise an die TV-Agentur denke, dann ist das ein Unternehmen aus Hamburg. Wenn ich an die PR-Agentur denke, dann ist das ein Unternehmen aus Bremen. Aber wenn es jetzt rein um das Design und Konzeptionelle geht, dann ist das kommt das alles aus der Inhouse-Abteilung.
Ja, perfekt. Jetzt kommen wir mal zu deinem Küchenstil. Bist du eher so der Landhaus, modern, ausgefallen oder der klassische Mensch?
Modern. Ja, also wir haben vor ziemlich genau 2 Jahren eine neue Küche bekommen und ganz klassisch modern. Also nicht klassisch, sondern modern.
Ja. Beschreibe den Cooker mit einem Wort.
Wegweisend.
Sehr gut. Perfekt. Dann sind wir durch.
Hat mir Freude gemacht.
Ja, mir auch.
Hat mir sehr viel Freude gemacht. Fand ich gut.
das freut mich zu hören, Daniel. Dann will ich dir nochmal für deine Zeit auf jeden Fall danken. Und wenn du jetzt noch irgendwas hast, was du mitteilen möchtest, dann Uri Geller würde sagen, the stage is yours.
Okay, gut. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, kommen Sie zur Area 30, Stand G20, also neuer Stand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind mit der ganzen Mannschaft vor Ort. Wir sind auch im Übrigen nicht um 6 Uhr weg. Ja, also wir sind meistens eher noch um 7 auf dem Messestand. Also insofern, was jetzt nicht die Einladung sein soll, jetzt wahrscheinlich die Vertriebskollegen, wenn die zuhören, dann sage ich schon, Daniel, was hast du da wieder gesagt? Jetzt müssen wir wieder hier Überstunden und so weiter. Nein, aber wir sind da und wir freuen uns auf jeden Besuch.
Ja, perfekt. Super. Dann ja, war es das von meiner Seite. Ich danke dir nochmal für deine Zeit und bis dann.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge B2C, dein Marketing-Podcast mit Chris Thieme. Solltest du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting haben, kannst du dir jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.christhieme.de buchen oder uns über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren. Alle Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Sollte dir unser Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.thiemeconsulting.de buchen. Alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und wenn du uns, wenn dir der Podcast gefallen hat, eine Bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.